Wir haben drei Stories gehört. Behalte die ein bisschen im Hinterkopf. Ich komme noch darauf zurück, was ich mit dem bezwecke. Zuerst, übrigens, wir haben Besuch heute. Ein Special Guest aus dem Ausland, den stelle ich euch nachher noch vor. Und zumindest zwei, die ich gesehen habe, die fast aus dem Ausland sind. Sie kommen aus Biel, Tobias und Sarah. Das ist noch spannend. Ich habe immer noch gehört, Tobi und Lumi. Ich habe bis vorher nicht gewusst, dass du Sarah heisst. Du weißt es auch nicht? Okay. Ja. Ich habe meine Predigt heute nach Vorbild von einem von Stefan seiner Predigt getauft. Echt himmlisch. Wir sind ja immer noch in unserer Serie über Himmel und Hölle. Und obwohl meine Predigt echt himmlisch heisst, ich möchte weniger darüber reden, was es im Himmel gibt und so. Sondern mir geht es heute vor allem darum, zum konkreten Anknüpfungspunkt zu finden. Moment, es gibt einen Himmel, es gibt das Königreich Gottes. Und was heisst denn das heute? Was macht das heute mit uns? Warum ist das heute wichtig? Bevor ich auf die Videos zurückkomme, möchte ich gerne kurz ein bisschen biblisches Fundament schaffen für unser Thema heute. Und wir fangen heute an mit einem Ausschnitt aus dem wahrscheinlich bekanntesten Gebet in der ganzen christlichen Welt, mit dem Vater Unser. Die Jünger haben Jesus gefragt oder gesagt, hey, lehr uns beten. Das war normal dort mal, wenn du einen Rabbi, einen jüdischen Lehrer hast, die haben ihren Jüngern meistens immer, das weiß ich nicht, sie haben sie beten gelehrt, haben sie gelehrt, wie sie beten sollen. Und Jesus hat ihnen das Gebet gegeben. Ah, da. Das Vater Unser. Kennen wahrscheinlich alle. Und jetzt heißt es dort im Matthäus 6, Vers 10, dem Vater Unser: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir sehen im Vater Unser verschiedene Bitten, die wir an Gott richten. Wir bitten ihn um Versorgung, wir bitten ihn um Vergebung, wir bitten ihn um Bewahrung vor Versuchung. Aber die allererste Bitte, wo Jesus seine Jünger lehrt, dass sie sollen darum beten, ist: Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist es, mit anderen Worten ausgedrückt, Jesus sagt seinen Jüngern, bittet Gott darum, dass es da auf der Welt wird wie im Himmel. Bittet Gott darum, dass die himmlische Realität unsere irdische Realität wird. Jetzt, was ist denn die himmlische Realität? Ganz kurz ein paar Impulse aus der Offenbarung, aus dem letzten Buch der Bibel, wo der Himmel beschrieben wird auf eine bestimmte Art und Weise. Das heisst zum Beispiel, es wird dort, Offenbarung 21, Vers 4, es wird kein Tod mehr geben, es wird kein Leid mehr geben, es wird keine Schmerzen mehr geben, es wird keine Angst mehr geben. Vers 27 heißt, es gibt nichts mehr, was Gott nicht will. Es gibt keine Sünde mehr. Macht ihr auch Sinn? Sünde heisst Trennung von Gott. Und es heisst dort, Gott ist selber immer anwesend. Das heisst, man kann nicht von Gott trennt sein, wenn Gott permanent immer anwesend ist. Es heisst, er wird uns alle Tränen abputzen und wir werden ihn sehen. Von persönlich, von Angesicht zu Angesicht. Wenn wir also beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann bittet man darum, dass das passiert. Und dann denkst du vielleicht, das tönt ja schon schön. Aber das ist ja so eine Art Zukunftsvision. Das wird dann mal sein. Aber ich bin ja jetzt noch da. Und ich kann jetzt nicht einfach keine Schmerzen mehr haben, wenn ich Schmerzen habe. Ich kann nicht einfach keine Angst mehr haben, wenn ich jetzt doch Angst habe. Das kann ich ja nicht. Das stimmt. Und ich möchte jetzt noch einen drauflegen. Im Kolosser 3, Vers 2 gibt es einen wunderbaren Vers. Dort heißt es, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Heißt das jetzt, wir sollen einfach in so einer Art schizophrene Vorfreude uns darauf freuen, dass es im Himmel mal völlig anders wird sein, als es jetzt da ist, und völlig vergessen, wie es jetzt da ist? Uns so quasi weltfremd verhalten. Ich behaupte natürlich, das ist Quatsch, das ist genau nicht gemeint. Ihr erinnert euch vielleicht an das Bild hier. Ich habe das mal gezeigt und ich habe dann gesagt, unser Denken, so wie ich das wahrnehme, in unserer Kirchenkultur, ist oft prägt von dem. Oder? Wir haben da irgendwie den Himmel, der ist da oben, und wir haben da unten die Welt. Und die zwei Bereiche sind grundsätzlich voneinander getrennt. Wenn das unser unsere Grundlage ist, um über Himmel und Erde nachzudenken, dann ist klar, dass es so eine Aussage wie, du sollst dich auf das ausrichten, was im Himmel ist und nicht auf das, was auf der Erde ist. Dass das irgendwie heisst, du musst ein bisschen weltfremd werden. Du musst anfangen, nur noch an das denken, was da oben ist und vergessen, was da unten ist. Und ich habe dann, als ich das Bild gebracht habe, habe ich auch gesagt, ich bin mehr Fan von dieser Variante. Wir haben Himmel und Erde und die überlappen sich da. Und in Jesus Christus sind wir quasi offene Himmelstüren in dieser Welt. Wir sind quasi Türen, durch die Königreich Gottes kann auf die Welt kommen. Nicht weil du und ich so wichtig sind, sondern weil Jesus in uns lebt. Das ist der Grund. Die Menschen um dich herum können in Berührung kommen mit der Qualität vom Himmel, vom Königreich Gottes. Wenn Jesus in uns und durch uns durch lebt und wir ihn leben lassen durch uns durch. Und jetzt kommt da der Kolosser-Vers, ganz eine andere Perspektive über. Jetzt geht es nicht mehr darum, es gibt irgendwann im Himmel mal so etwas Tolles und wir können uns jetzt daran erinnern, dass das mal wird kommen und leben jetzt halt noch in unserem Elend. Sondern jetzt geht es darum, Moment, wir sind, in der Bibel heißt es, wir sind in dieser Welt, wir sind aber nicht mehr vor dieser Welt. Unsere Heimat ist der Himmel. Unsere Heimat ist das Königreich Gottes. Und die Frage, die wir jetzt haben, ist nicht, ist, wie bringen wir den Himmel auf die Erde? Ich finde das spannend. Am Schluss von der Bibel, in der Offenbarung, im letzten Buch, wenn man die letzten zwei Kapitel lesen, dann kommt der Himmel auf die Erde. Nicht die Erde geht in den Himmel rauf. Der Himmel kommt auf die Erde. Wie die Erde denn wird sein, weiß ich nicht. Ich bin überzeugt, sie wird völlig anders sein, aber trotzdem nicht so völlig anders. Ist jetzt kompliziert. Ich kann es nicht recht ausdrücken, weil es ist etwas, was noch niemand gesehen hat. Aber das himmlische Jerusalem, der Himmel, dort, wo Gott wohnt, das kommt auf die Welt oben ab. Das sind die letzten Kapitel in der Bibel. Himmel kommt auf die Erde. Das, was Jesus sagt, sollen wir beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und Jesus selber ist meiner Meinung nach das perfekte Vorbild gewesen für den Prozess, wie man so ein Leben kann leben, das die himmlische Qualität hat. Wenn wir ihn uns als Beispiel nehmen, oder, dann haben wir zum Beispiel Jesus sieht einen Kranken. Und was macht Jesus? Jesus, ich drücke es jetzt ein bisschen bildhaft aus, schaut quasi in den Himmel. Er ist darauf ausgerichtet, was ist im Himmel, was ist im Königreich Gottes. Und er sieht, da gibt es keine Krankheit. Und was er macht, ist, in dieser Autorität, die er hat, bringt er quasi den Himmel auf die Erde. Er heilt eine kranke Person. Weil er sagt, die Realität, die wir jetzt erleben, ist, dass Kranke da ist. Die Wahrheit vom Königreich Gottes ist, es gibt keine Krankheit mehr. Eben, nicht, es gibt keine Krankheit, wir müssen uns jetzt einfach das weg ignorieren. Das ist nicht die Aussage. Aber Gottes Absicht ist Heilung und Wiederherstellung. Ich glaube an Wunder grundsätzlich. Psalm 77, 15 heisst, dass wir an einen Gott glauben, der Wunder tut. Wenn wir an einen Gott glauben, der Wunder tut, können wir nicht erwarten, dass nie etwas passiert, was außerhalb von unserem Verständnis liegt. Das ist für mich etwas Logisches. Aber es geht mir jetzt eigentlich bewusst nicht um diese Sachen. Sondern es geht mir um Sachen, die uns wahrscheinlich um einiges näher sind. Vielleicht begegnet dir an deinem Arbeitsplatz, irgendwo in deinem sonstigen Privatleben, in deiner Nachbarschaft, in deiner Schule, in deiner Uni, begegnet dir so Sachen. Oder? Wo wir eigentlich wissen, da stimmt etwas nicht mit diesen Sachen, ist etwas nicht in Ordnung. Und wenn unsere Gedanken ausgerichtet sind, wie es im Kolosser heisst, auf das, was im Himmel ist, auf die Realität vom Himmel, dann schauen wir, was sehen wir denn dort? Und dort sehen wir vielleicht andere Sachen. Und dann stellt sich die Frage, wie können wir uns positionieren, dass die Realität vom Himmel da anfängt zu wirken? Weil ich behaupte, zu dem sind wir berufen. Ich glaube, Gott möchte, wenn Jesus uns lehrt, wir sollen den Vater darum bitten, dass der Himmel auf die Erde kommt und dass unsere Realität, unser Erleben so wird, wie es im Himmel ist, dann glaube ich nicht, dass er das uns einfach als eine Art Hoffnungsschimmer anlegt, sondern er gibt uns, was nötig ist, dass wir dürfen uns in diese Richtung bewegen. Darum hat er uns seinen Geist gegeben, darum lebt er in uns. Gott möchte durch dich, Königreich Gottes, auf die Welt bringen. Jesus ist der, der es mal vollenden wird. Und bis das passiert, leben wir auf einer Königreich Gottes Baustelle, wo immer mehr von dem Königreich soll Realität werden soll. Da, in unserem Leben und um uns herum. Wir sind nicht berufen, um an einen Himmel zu glauben, der dann mal perfekt sein wird. Und bis Jesus wieder kommt und das bringt, dümpeln wir da ein bisschen um und sind traurig, dass es halt noch nicht so ist, wie es mal sollte sein. Durch den Geist Gottes, der uns gegeben ist, sind die Ressourcen vom Himmel in mir und in dir angelegt. Das Potenzial, dass das, was Gott meint, Realität wird, ist angelegt in uns. Die Frage ist, ob wir davon Gebrauch machen wollen. Die Frage ist, ob wir wollen, dass durch uns durch das passieren kann. Da sind wir wieder bei Kolosser 3, Vers 2. Sind unsere Gedanken überhaupt auf das ausgerichtet, was im Himmel ist? Wenn ich nicht weiss, was dort ist, wenn ich nicht weiss, dass es diese Sachen gibt, dann stehe ich einfach da und denke, no, es fühlt sich falsch an, ich glaube, es wird mal anders. Aber ich glaube, das, was Gott möchte, ist, dass Folgendes passiert, dass die Realitäten vom Himmel durch unser Leben und Erleben erlebbar wird für die Welt um uns herum, für die Menschen, die um uns herum sind. Wie bringe ich den Himmel auf die Erde? Jetzt der Vers, wir sollen auf die himmlischen und auf die irdischen Sachen ausgerichtet sein. Ich habe oft erlebt, dass der so ein Denken auslöst. Das heisst, alles, was ich mir wünsche, was ich wichtig finde, was ich schön finde, was ich will erleben, muss ich loslassen. Völlig weg mit dem, das brauche ich nicht mehr. Oder? Ich muss alles vergessen, was ich will. Und ich habe im Vorbereiten auf die Predigt gemerkt, ich behaupte, das ist gleichzeitig richtig und falsch. Was meine ich damit? Ich glaube, einerseits ist es richtig im Sinne von, wenn wir uns alles klammern, was uns wichtig ist, dann wird das, was uns wichtig ist, unser Gott werden. Und dann haben wir das Problem mit Gott, der wirklich Gott ist. Ich glaube aber, es ist verkehrt in dem Sinn, dass ich habe den Satz, ja, du musst einfach alles loslassen, was dir wichtig ist. Ich habe das schon so quasi als Grundheilmittel gehört. Ja, du musst nur alles vergessen, was du dir wünschst und dann wird Gott dir näher sein. Ich weiß nicht, ich finde das Quatsch. Gott kommt nicht einfach automatisch näher, nur weil ich alles aufgebe, was ich kann und will. Das ist nicht so ein Automatismus. Ich komme auf unsere Videos zu reden. Der erste war der Horst. Der heisst Horst. Horst, der Segler. Ich habe das schön gefunden, wie er es erzählt hat. Er hat irgendwie Gott, hat er gemerkt, Gott redet zu ihm über das Segeln. Ich habe seine Geschichte ein paar Mal mir angehört und dann denkt mir, gut, das ist jetzt ein bisschen interpretiert, was der erzählt. Woher weiss er denn, dass das wirklich Gott war, der durch das Segeln zu ihm geredet hat? Ich behaupte, Gott redet so zu dir, dass du es verstehen kannst. Aber nur weil Gott zu dir redet, so dass du es verstehen kannst, heisst das nicht zwingend, dass ich es auch verstehe. Weil Gott redet zu mir anders, als er zu dir redet, weil er weiss, er muss mit mir anders reden, als er mit dir redet. Verstehst du, was ich meine? Und zum Horst, redet er durch Segeln, weil er weiss, das ist seine Leidenschaft. Und das hat er ja auch gesagt. Er hat gefragt, willst du mir etwas sagen? Willst du, dass ich aufhöre segeln? Wenn ja, dann sag mir es bitte. Und ich finde es schön, wenn er ehrlich ist. Ich sage nicht, dass ich aufhören kann. Aber ich will sie in deine Hand geben. Und wenn du sagst, ich will, dass du aufhörst segeln, dann will ich es probieren. Und am Schluss offensichtlich sagt ihm Gott, nein, ich will nicht, dass du aufhörst segeln. Aber ich glaube, genau das, der Moment war unheimlich wichtig. Der Moment, wo er gesagt hat, ich gebe es dir schon in die Hand, Gott. Ich will nicht, bitte lass mich weiter segeln. Es ist meine Leidenschaft, ich liebe das, ich mache das gern. Aber es soll nicht wichtiger sein als du. Ich gebe es in deine Hand und Gott gibt es ihm wieder zurück. Dann gehen wir zu der Frenzy, zu der Snowboard-Weltmeisterin. Offensichtlich ist sie irgendwie von Gott zu sportlichen Höchstleistungen gebracht worden. Vielleicht nicht unbedingt so, wie sie es sich vorgestellt hat. Oder sie hätte eigentlich gesagt, sie hätte in einer anderen Disziplin gedacht, dass sie gewinnt. Und dort war sie völlig abgesagt am Schluss. Aber ich meine, Gott hat ihr einen Wunsch erfüllt. Und zwar nicht unbedingt einen kleinen. Sie hat einen Olympiasieg. Okay? Das kann nicht jeder von sich behaupten. Aber auch da finde ich den Moment so interessant, wo sie, nachdem sie beim ersten Rennen, bei der ersten Disziplin verloren hat, wie sie Gott sagt, ich mag nicht mehr, schiesse mich an, habe keine Lust mehr, ich rühre an. Wieder der Moment, ich gebe es Gott in die Hand und Gott gibt es zurück. Und dann meine Lieblingsgeschichte, der Kurt, der Multimillionär. Nicht, weil ich Millionär werden will, sondern ich finde einfach, bei uns Schweizer, es gibt immer so einen speziellen Vibe, wenn es um Geld und Reichtum und Besitz geht. Das ist, ich weiß auch nicht genau, vielleicht ist das wegen unserem Bankgeheimnis. Ich habe das Gefühl, es passiert dann noch ein bisschen anders etwas mit uns, als wenn wir über Segler reden. Er baut etwas auf. Man kann schon sagen, ein kleines Bauimperium. Also ich meine, 50 Millionen haben oder nicht haben, ist ein Unterschied von 100 Millionen, oder? Ja, 8 von 6 Leuten können nicht richtig rechnen. Er baut ein kleines Bauimperium auf, setzt sich das Ziel, ich will 1 Million. Und dann wahrscheinlich, ich will mehr. Das sagt er auch. Und Gott nimmt ihm irgendwie alles weg. So, was machen wir jetzt mit dem? Die Geschichte könnte ja, wenn man sich fragen, okay, der Mann hat offensichtlich Talent. Okay, der hat es geschafft, aus einem 9000 ein Multimillionen-Imperium aufzubauen. Das muss man zuerst mal hinkriegen. Kann nicht jeder von uns, sonst wären wir wahrscheinlich mehr Millionäre da drin, als wir sind. Der hat das Talent, der hat Geschäftssinn, okay? Und er braucht das mit dem Ziel, ich will reich werden. Und Gott nimmt ihm das weg. In dem Sinne findet er Gott, findet er Jesus. Weil ein genialer Mann, der offensichtlich auch Millionär war, ihm eine Bibel geschenkt hat und gesagt hat, du brauchst Gott, du brauchst Jesus. Und am Schluss, wir wissen nicht, wie er finanziell jetzt da steht, er hat mal nichts gesagt, vielleicht ist er wieder Millionär mittlerweile, auf jeden Fall hat er gesagt, sein Besitz und seine Ressourcen braucht er jetzt, damit andere Menschen gesegnet werden. Das Ziel ist nicht mehr möglichst viel Besitz und möglichst viel Geld und möglichst viele Ressourcen, sondern all das braucht Gott jetzt. Er braucht offensichtlich seinen Geschäftssinn, er braucht seine Fähigkeit, mit Geld weise umzugehen, aber nicht mehr, damit er einfach das anhäufen kann, sondern damit andere dadurch gesegnet werden. Ich glaube, auf himmlische Sachen ausgerichtet sein heisst nicht, alles vergessen, was ich will und was da ist und nur noch abgespaced, weltfremd leben. Ich habe sogar den Eindruck, weil das ich höre das halt immer wieder, wenn man besonders über evangelikale Christen redet, oder die weltfremden Ewiggestrigen, die noch nicht ganz im Da und Jetzt angekommen sind. Ich habe manchmal das Gefühl, weil das bei uns ein bisschen so drinnen ist, oder? Uns auf den Himmel ausrichten heisst, ja, das, was da ist, nehmen wir mal nur noch so halb wahr. Dass das ein Grund dafür ist, dass wir von der Gesellschaft so wahrgenommen werden, als wären wir alle irgendwie ein bisschen nicht ganz in der Realität. Ich glaube, aufs Königreich, auf den Himmel ausgerichtet sein, heisst nicht, vergessen, was um uns herum läuft, vergessen, was Gott uns für Begabungen und Talent gegeben hat. Sondern ich glaube, auf den Himmel ausgerichtet sein heisst, dass ich will, dass Gottes Geist, dass der Heilige Geist in alles, was ich mache, hineinkommt und alles kann durchdringen. Oder? So die Situation, ich will, dass Gott hineinkommt und dass das, was auf der linken Seite ist, Rechtsrealität wird. Ich will, dass Gott in die Situationen hineinkommt. Wenn es heisst, im Himmel gibt es kein Mobbing, dann heisst das nicht, wenn mein Kollege gemobbt wird, dass ich weglaufe und sage, gibt es im Himmel nicht, muss ich mich nicht damit beschäftigen. Nein, eben genau nicht. Eben genau nicht. Es bedeutet aber auch, dass wir aufhören, alles zu kontrollieren. Dass wir aufhören, alles selber zu bestimmen. Oder? Sondern es heisst, dass wir eine Sehnsucht neu bekommen, alles so zu machen, wie das es Gott macht. Ich erinnere gerne an meinen wunderbaren Vers aus dem Johannesevangelium. Jesus sagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Ich will alles so tun, wie es mein Vater im Himmel macht. Wenn ich es in sehe, tue. Wenn ich sehe, dass es im Königreich Gottes ist. Das heisst, nicht einfach aufhören mit Sachen, kann das aber unter Umständen bedeuten. Okay? Das kann das bedeuten. Ich glaube, du wirst Gott selten dabei erleben, wie er mit dir einen Joint raucht. Oder wie er mit dir nach dem Arbeiten ins Stripclub geht, um sich zu amüsieren. Nein, das ist logisch. Mit solchen Sachen aufhören. Aber Gott in jede Situation einladen und sagen, komm mit mir in das rein, was ich da tue. Ich will das machen, was ich dich sehe tue. Ich will den Menschen das sagen, was ich dich höre sagen über die Menschen. Und übrigens, nicht nur andere Menschen. Einer von meinen Lieblingssätzen ist, ich darf keinen Gedanken haben über mich, den Gott nicht hat über mich. Weil in dem Moment erzähle ich über mich selber einen Quatsch. Wenn du Gedanken hast über dich, die Gott nicht hat über dich, musst du dich entscheiden, glaubst du dir mehr oder glaubst du Gott mehr? Der Himmel ist durch den Geist Gottes in uns angelegt. Epheser 1, Vers 14 und 2. Korinther 22 sagen zweimal das Gleiche. Und ich habe Mühe, um das zu sagen, weil in meinen Gedanken ist das so. Das heisst dort, der Heilige Geist ist eine Anzahlung an unser himmlisches Erbe, das wir in Jesus Christus haben. Ich traue mich das kaum zu sagen, ihn als Anzahlung zu bezeichnen, aber die Bibel sagt es selber so. Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Als ein Siegel, also nicht, das heisst, es ist beschlossen, es ist abgeschlossen, da wird nicht mehr dran gerüttelt. Und als eine Anzahlung für alles, was er uns noch schenken will. Für all das, was im Himmel mal völlig Realität wird sein. Ist alles angelegt im Heiligen Geist, der in uns lebt. Gott will uns nicht einfach Sachen wegnehmen. Sondern er möchte, dass alles, was wir haben und machen, völlig durchdrungen ist von ihm. Dass er in jede Situation hineinkommen darf. Er wird die oberste Priorität werden in unserem Leben. Und ich möchte gerne abschließen mit einer Geschichte aus der Bibel. 1. Könige 3, ab Vers 5. Es geht hier um den König Salomo. Er ist gerade erst König geworden. Und dann ist er nach Gibeon gegangen. Dort hat es eine Opferstätte gehabt, wo er Gott Opfer dargebracht hat. Hat man früher noch so gemacht. Hat zum jüdischen Kult gehört. Und dann heisst es: Dort in Gibeon erschien der Herr Salomo in der Nacht im Traum. Und Gott sagte: Sprich aus, was ich dir geben soll. Wenn Gott dir jemals sagt, sprich aus, was ich dir geben soll, dann überleg dir gut, was du sagst. Das ist meistens, das gibt es nicht sehr viel, dass das so direkt bäm kommt. Und was macht der Salomo? Er sagt, du hast deinem Sklaven David, meinem Vater, große Gnade erwiesen, weil er treu und gerecht war und aufrichtig vor dir gelebt hat. Du hast ihm diese große Gunst erhalten und ihm einen Sohn geschenkt, der heute auf seinem Thron sitzt. Und nun, Herr, mein Gott, du selbst hast deinen Diener anstelle meines Vaters zum König gemacht. Doch ich bin noch sehr jung und weiß weder aus noch ein. Dein Diener steht mitten in dem Volk, das du erwählt hast. Es ist ein großes Volk mit vielen Menschen, die niemand zählen kann. So gib deinem Diener ein Herz, das auf dich hört, damit er dein Volk recht richten und zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Wie kann ich sonst dieses schwierige Volk regieren? Der Herr freute sich über diese Bitte Salomos. Deshalb sagte er zu ihm, weil du gerade um diese Sache gebeten hast und nicht um ein langes Leben, Reichtum oder den Tod deiner Feinde, sondern um Verstand zum Hören auf das Recht. Darum werde ich deinen Wunsch erfüllen. Pass auf, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, sodass kein Mensch vor oder nach dir mit dir verglichen werden kann. Und auch das, was du nicht erbeten hast, gebe ich dir. Nämlich Reichtum und Ehre, sodass zu deinen Lebzeiten keiner von den Königen dir gleichkommt. Und wenn du auf meinen Wegen gehst, dich nach meinen Ordnungen und Geboten richtest, wie es dein Vater David getan hat, schenke ich dir auch ein langes Leben. Es geht mir jetzt nicht darum, Gott macht uns reich und so weiter und so fort. Das ist nicht der Punkt, sondern vielmehr, der Salomo hat offensichtlich um etwas beten, nicht einfach für sich selber. Obwohl ich meine, so hyperintelligent sein, besonders in der heutigen Zeit, hat sicher auch seine Vorteile. Aber er hat um das beten, dass er das, was Gott ihm anvertraut hat, König sein, weise kann tun. Und Gott hat gesagt, hey, ich finde das so genial, dass du an die anderen denkst und nicht an dich. Dass du an mich und an mein Volk denkst. ich möchte dich beschenken. Und zwar nicht nur mit dem, was du erbeten hast, sondern durchaus auch mit dem, was du nicht erbeten hast. Lukas 11 heißt: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch hinzugetan werden. Ich glaube, das ist es, was Gott sich wünscht. Wenn wir uns anfangen, völlig um ihn zu drehen, dann umso mehr kann er sich anfangen. Also ich glaube, er dreht sich schon völlig um den Menschen. Und ich meine das nicht so humanistisch. Ich sage immer, Gott ist ein riesen Humanist, aber er ist der Einzige, der darf. Wir sind im Zentrum von seiner Liebe. Das sind wir schon immer gewesen. Jesus ist, glaube ich, der grosse Beweis dafür, dass das wahr ist. Und ich glaube, Gott wünscht sich, dass wir anfangen, in unserem Herz uns nur noch um ihn zu drehen, dass er das Zentrum von allem wird, was wir uns wünschen. Und dass sein Königreich in die Welt hineinzubringen, unser Hauptanliegen wird. Weil dann wird nichts mehr anders seinen Platz in unserem Herz bedrohen. Dann muss man sich nicht Sorgen machen, oh, dir ist Segeln so wichtig, das könnte für dich eine Art Gott werden. Du verfolgst Segeln mehr, als du mein Herz suchst. Oder ja, was auch immer, setz deine Leidenschaft rein, setz dein Hobby da drin rein, was auch immer. Ich glaube, auf das Königreich Gottes ausgerichtet sein, hat damit zu tun, dass wir alles, was wir uns wünschen, in Gottes Hand ablegen. Im Wissen, dort ist es erstens perfekt aufgehoben. Und im Wissen, wenn wir es aus der Hand Gottes wieder dürfen nehmen, dann ist es nicht mehr einfach unser Egoismus. Sondern dann wird Gott sein Königreich in dem hineinbauen, was wir uns wünschen. Jesus, ich danke dir, dass du die Türen aufgemacht hast, dass wir dürfen in den Himmel hineinschauen, dass wir dürfen das Herz von unserem Vater sehen. Und Jesus, du bist dem Vater völlig hingegeben. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir immer mehr, Schritt um Schritt, in die gleiche Art von Hingabe dürfen hineinwachsen. Dass wir die gleiche Sehnsucht dürfen haben, dass dein Königreich da auf dieser Welt gebaut wird, wie du sie gehabt hast. Dass wir die gleiche Leidenschaft dürfen haben, zu sehen, wie Menschen wiederhergestellt werden, ihrer Beziehung zum Vater und ihren Umständen, wie du das gehabt hast. Und hilf uns, einen Lebensstil zu leben. Anzunehmen und immer mehr zu leben, wo du in jeder Situation, wo wir drinnen sind, dabei bist, wo du uns hilfst, um zu sehen, was der Vater tut. Und wo wir mutig sind, um das zu tun, was wir den Vater gesehen tun. Dass wir täglich dürfen erleben, wie dein Königreich gebaut wird. In uns und durch uns durch, in den Situationen, wo du uns dreistellst. Im Namen von Jesus. Amen.